Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Die Zukunft der Corona-Modellregion Vorarlberg ist heute unser Thema. Herzlich willkommen. Die Infektionszahlen steigen auch bei uns. Die 7-Tage-Inzidenz hat sich in 2 Wochen fast verdoppelt.
Es ist sicherlich nicht sinnvoll, nur auf die Inzidenzzahlen zu starren, weil das, was wirklich wichtig ist, das sind ja, wenn Leute tatsächlich erkranken.
Der entscheidende Faktor ist die Lage in den Spitälern. Hier gab es seit gestern große Zunahmen.
Die Anzahl der Intensivpatienten liegt jetzt mit 7 von 35, etwa bei diesen 20%, die wir auch aus der Vergangenheit kennen, dass von allen hospitalisierten Patienten etwa 20%, die auf die Intensivstation müssen. Im Moment sind wir trotzdem im sicheren Bereich unterwegs.
Heute Nachmittag verhandelt die Bundesregierung wieder mit den Landeshauptleuten. Für Landeshauptmann Wallner ist eines klar.
Ja, klar, auch bei uns verändern sich die Zahlen, aber wir sind immer noch meilenweit von dem entfernt, was sich in Osten Österreichs abspielt. Von daher, glaube ich, ist es einfach wichtig, unseren Kurs fortzusetzen, das Modell weiter auszubauen.
Die Gastronomie spricht von einer erfolgreichen Vorgehensweise. Allerdings will man eine Verlängerung der Öffnungszeiten.
Die Gastronomie hat grundsätzlich nichts mit den steigenden Zahlen zu tun. Siehe Beispiel Osten, wo die Zahlen explodieren und die Gastronomie seit 6 Monaten geschlossen.
Wie geht es mit der Corona-Modellregion Vorarlberg weiter? Diese Frage diskutieren wir heute hier in Neuss bei Neustädter.
Diskutieren Sie mit
055 72 38 30.
Radio.vorarlberg@orf.at
oder im Facebook unter ORF Vorarlberg.
Neues bei Neustädter heute mit Irina Basch am Telefon. Ich habe in Kreuzing Abwicklung und Bernhard Torgele. Produktion. Seit 3 Wochen sind wir Modellregion Corona hier in Vorarlberg. Viele, nicht nur in Ostenösterreichs, blicken neidisch und voller Verwunderung nach Vorarlberg, was man hier alles darf, geöffnete Wirtschaften, Cafés, Restaurants etc. etc. Aber die Infektionszahlen gehen auch bei uns nach oben. Besteht eine Gefahr für diese Öffnung, die wir durch diese Modellregion haben? Das ist die Frage, die wir heute diskutieren werden. Im Osten gibt es den Lockdown. Forderungen nach einheitlichen Regelungen für das ganze Bundesgebiet werden immer lauter. Wie erleben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Modellregion? Gehen Sie ins Gasthaus? Profitieren Sie davon? Gehen Sie natürlich auch testen, weil sonst kann man nicht gehen? Oder lässt Sie das alles eher unberührt? Mein Gast heute, Armin Fiedler, Gesundheitsexperte, Berater der Landesregierung, Mitglied der Corona-Kommission. Grüß Gott, Herr Dr. Fiedler.
Schönen guten Tag, Herr Neustädter.
Ist diese Modellregion aus irgendeiner Sicht Ihrer Meinung nach in Gefahr?
Naja, wir hatten eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Schon von Anbeginn an waren unsere Zahlen sehr viel besser als der Rest Österreichs. So gesehen war es richtig, Vorarlberg als Modellregion zu wählen und gewisse Schritte zu setzen, um mal zu sehen, was passiert. Es war zu erwarten, dass natürlich auch in Vorarlberg die Zahlen nach oben gehen. Der Hauptgrund dafür sind nicht die Maßnahmen, die erleichtert worden sind, sondern der Hauptgrund dafür ist ganz einfach, sind die neuen Virusmutanten, die auch in Vorarlberg nahezu 100% erreicht haben. Und wir wissen, die sind bis zu 40% infektiöser. Also wenn man alles andere gleich bleibt, nur eine neue Virusmutante kommt, bei allen anderen Dingen gleich, dann erwarten wir höhere Zahlen und das sehen wir jetzt.
Okay. Also es wären bei uns die Zahlen ähnlich, wenn wir auch diese Öffnungen nicht hätten.
Das ist richtig.
Echt?
Das ist richtig.
Oder? Wieso tun es dann andere Bundesländer nicht?
Naja, es ist so, nicht? Erstens einmal, die Ausgangslage war bei uns anders, wie ich eingangs schon gesagt habe. Also wir hatten eine sehr, sehr gute Position mit sehr, sehr niedrigen Zahlen, die niedrigsten in Österreich und auch niedriger als das benachbarte Ausland, die Kantone und die deutschen Bundesländer über den Grenzen. Das heißt also, das war eine gute Position, um etwas zu beginnen. Jetzt die Frage, ich weiß natürlich, die Frage stellt sich, haben die Anstiege jetzt mit den Öffnungsschritten zu tun? Wir Menschen haben das Bedürfnis, nach Kausalitäten zu suchen, die Ursache und die Wirkung. Wir können basierend auf den Clusteranalysen, die wir sehr, sehr genau ansehen, also die AGES in Wien, die Agentur für Gesundheit und Ernährung, die ganz genau die epidemiologische Lage in Österreich beobachtet, schaut sich Vorarlberg besonders genau an. Also wir haben ein Abkommen mit denen, dass sie besonders genau auf unsere Fälle schauen und in gemeinsamer Analyse sind wir zum Schluss gekommen, dass wir bisher, also ich sage bisher, zumindest nicht eine Kausalität herstellen können zwischen der Öffnung auf der einen Seite im Bereich der Gastro, im Bereich der Kultur, im Bereich des Sports und den Fallzahlen.
Okay. Wir haben ja heute früh schon ein Telefonat geführt, um 8 Uhr, pünktlich am Morgen. Und da sind wir noch davon ausgegangen, dass man eben auf die Intensivstation schauen muss. Da haben Sie mir das erklärt. Da hatten wir 6 Fälle an Covid-Patienten auf der Intensivstation. Mittlerweile sind es 7. Gestern waren es noch 3. Und ich habe heute kurz vor der Sendung mit Wolfgang List ein Interview geführt. Er ist der Intensivkoordinator der Vorarlberger Krankenhäuser. Und er erklärt diese Erhöhung und wie er das sieht.
Zur jetzigen Stunde sind wir sogar bei 7 Patienten. Es ist natürlich immer interessant, was macht der Verlauf der Gesamtpatientenzahl. Auch hier haben wir jetzt doch einen Anstieg auf 35 insgesamt gesehen. Und die Anzahl der Intensivpatienten liegt jetzt mit 7 von 35 etwa bei diesen 20%, die wir auch aus der Vergangenheit kennen, dass von allen hospitalisierten Patienten etwa 20%, die auf die Intensivstation müssen. Von daher glaube ich, ist das einfach die Gesamtzahl der Patienten interessant, wie das weitergeht. Aber im Moment sind wir trotzdem im sicheren Bereich unterwegs.
Sagt Wolfgang List, er leitet die Intensivstation am Landeskrankenhaus in Feldkirch und ist Intensivkoordinator. Ich habe mir die Zahlen die letzten 2-3 Wochen immer wieder etwas angesehen. Karfreitag war es. Ja, da hatten wir 22 und 1, kann das sein? Na, 24 und 1 hatten wir am Karfreitag. 24 belegte Betten und ein auf der Intensivstation. Jetzt heute 35,7. Ist das etwas, was Ihnen Sorge macht, Herr Dr. Filler?
Diese Frage wird sehr oft gestellt. Ja, die Relation der Fallzahlen und die Relation zur Klinik. Mhm. Auf der einen Seite soll man nicht auf die Fallzahlen starren, weil Fälle, Infektionen ist nicht gleich Krankheit. Wir wissen, dass viele Menschen eine Infektion durchmachen, möglicherweise gar nicht spüren, möglicherweise sehr, sehr leichte Symptome haben, nicht einmal zum Arzt müssen, geschweige ins Krankenhaus. Darum weigere ich mir auch ein bisschen, von jeder Infektion als erkrankt zu sprechen.
Okay.
Ja, und ich mag auch nicht den Ausdruck genesen, weil genesen kann man nur von etwas, wo man erkrankt war vorher. Das sind Infektionen. Viele dieser Infektionen, die meisten, diese Infektionen, die merkt man gar nicht, beziehungsweise haben einen sehr, sehr leichten Verlauf. Aber es ist trotzdem wichtig, auf die Gesamtzahl der Infektionen und auf die Inzidenz zu schauen, weil natürlich ein Teil dieser Infizierten wiederum andere Menschen anstecken kann, die natürlich schon sehr empfänglich sein können für das Virus, Menschen ältere Semester, Menschen mit Vorerkrankungen. Und auch mehr und mehr Jüngere, das wissen wir nicht ganz genau, weshalb. Ja, es reichen schon kleine Dinge, wie zum Beispiel Adipositas, Fettleibigkeit allein, ohne andere Vorerkrankung, ist schon ein Risikofaktor, dass ein gewisser Prozentsatz dieser Menschen, die infiziert worden sind, im Krankenhaus landet. Ein gewisser Prozentsatz von denen, wie der Kollege List gesagt hat, dann auf der Intensivstation landet.
Aktuell sind es von diesen 7, der Jüngste ist 61, Durchschnittsalter 65. Richtig. Und? Darüber werden wir noch sprechen müssen. 6 von 7 Patienten haben die britische Mutante als Ursache. Also da zu einem zweiten Teil. Ich möchte noch einmal den Wolfgang List zu Wort kommen lassen. Nämlich, es war für mich beeindruckend, muss ich sagen, seine Gelassenheit anhand der Situation, auch was wir alles schon erlebt haben. Und er sagt, wir haben wirklich viel erlebt, auch im Zusammenhang mit der Pandemie schon.
Ich meine, diese Situation, die hatten wir ja eigentlich im November hier wirklich miterlebt, damals waren wir ja phasenweise weltweit führend mit der Vorarlberg-Inzidenz von über 800. Und damals, also im Vergleich, hatten wir zu unserem Höchststand 44 Covid-Intensivpatienten. Aktuell haben wir 7. Also das heißt, da sind wir natürlich aus der Vergangenheit einiges gewohnt. Da waren wir auch doch, sagen wir mal, nicht weit weg vom Limit. Wir haben das noch stemmen können, aber von daher kann man das entspannt anschauen und gucken, wie die Gesamtentwicklung ist und wie dann auch politisch darauf reagiert wird.
Sagt Wolfgang List, Intensivkoordinator. Herr Dr. Filler, wo liegt für Sie die kritische Grenze? Weil das ist ja kein lineares Wachstum, sondern es geht dann irgendwann steil rauf. Wo müssen wir anfangen, uns wirklich einen neuen Weg zu überlegen?
Ja, erstens wollen wir sagen, Intensivmediziner zum Glück sind sehr stressresistent, zum Glück.
Das bringt
der Job. Das ist sehr schlecht, wenn ein Intensivmediziner sich stressen lassen würde. Zum Ersten. Zum Zweiten, ja, Sie haben ganz richtig, es ist natürlich so, ja, wir haben Faktoren, die den Anstieg begünstigen und wir haben Faktoren, die den Anstieg bremsen. Und aus diesem Grund ist auch eine Vorausschau so schwierig. Mhm. Auf der einen Seite, ja, Wir haben Faktoren, die das begünstigen, das kann man jetzt sagen, die Öffnungen. Und zwar, das sind nicht unbedingt die Öffnungen per se, sondern die allgemeine Einstellung. Ja, wenn alles offen ist, dann hat man das Gefühl der Normalität. Ich kann mir mehr erlauben, ich kann mir auch im privaten Bereich mehr erlauben, weil irgendwo die Atmosphäre ist ganz, ganz anders, als es im März war letzten Jahres. Ja, also ich glaube, das fühlen wir alle. Wir wissen auch die Bewegungsmuster. Wir wissen von Google und Telefonbewegungsdaten, dass wir sind nahezu auf einem Bewegungsmuster wie vor der Krise 2019. Ja, also das sehen wir auch auf den Straßen, auf den Autobahnen etc. Also das ist das eine. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, wir haben bremsende Faktoren. Erstens einmal die Tests. Wir sind Test-Weltmeister, also nur im Vergleich Deutschland-Schweiz. Also das ist 1:10, was wir hier testen. Das heißt, also ich glaube, die Deutschen und Schweizer zahlen gar nicht mehr so. Deren Dunkelziffer ist so hoch, da wissen wir weit mehr, was in unserer Bevölkerung abgeht, als unsere Nachbarn im Ausland. Zum Zweiten darf man auch nicht vergessen, dass mittlerweile schon wahrscheinlich über ein Drittel, also zumindest ein Drittel der Bevölkerung auf der einen Seite schon geimpft ist oder eine Erkrankung innerhalb des letzten Jahres durchgemacht hat. Also die muss man theoretisch abziehen. Die sind nicht mehr infektiös. Das ist auch ganz anders, als es sicherlich im März war und sicherlich auch im November. Also da haben wir sehr viel auch, also eine ganz andere Situation, eine ganz andere Basissituation, die wir hier sehen. Ja. Also so gesehen, man muss sich immer diese Balance vorstellen zwischen akzelerierenden Faktoren, Faktoren, die die Infektion begünstigen. Das ist die Bewegungsmuster, die Öffnungen, auch die Nachlässigkeit der Bevölkerung. Und auf der anderen Seite Dinge, die die Infektion möglichst verhindern können. Das ist auf der einen Seite eben Impfungen, durchgemachte Erkrankungen und natürlich Maßnahmen, die es ja immer noch gibt. Es gibt immer noch Abstand. die nächtliche Ausgangsbeschränkung, es gibt die Abstand, Masken. Masken, das sage ich noch, ist ganz, ganz wichtig. Die Grippe dieses Jahr war gecancelt, ja, hat nicht stattgefunden. Das ist seit wahrscheinlich 100 Jahren das erste Mal, dass die Grippe nicht stattgefunden hat, seit wir Aufzeichnungen haben. Ja. Nur durch diese Maßnahmen, die wir kennen. Und wir dürfen nicht vergessen, in guten Jahren sterben in Österreich 1.500 und in schlechteren Jahren 2.500 Menschen an der Grippe. Das hat nicht stattgefunden dieses Jahr.
Neues bei Neustädter. Ihre Meinung zählt.
Die Zukunft der Corona-Modellregion Vorarlberg diskutieren wir heute mit Armin Fiedler. Armin Fiedler ist Gesundheitsexperte, seit Beginn der Pandemie Berater der Landesregierung und auch Mitglied der Corona-Kommission des Bundes. Warum diskutieren wir das? Weil bei uns auch die Infektionszahlen steigen und es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, warum darf das Vorarlberg immer noch während den Anfängen etc. etc. Am Telefon ist jetzt die Frau Burcher. Grüß Gott.
Ich weiß nicht, ob Sie es schon wissen, auf der Seite tkp.at ist das Urteil vom Verwaltungsgerichtshof in Wien. Und da steht drin, dass also der PCR-Test für als ungültig oder nicht genügend gilt, so der Zahler. Schau uns das bitte mal an.
Dankeschön, Frau Burcher. Das haben wir uns auch angeschaut, weil der Herr Hammerer hat mir letzte Woche bereits dieses Urteil geschickt. Der Hintergrund kurz erklärt, da wurde eine Corona-Demonstration verboten und das Obergericht hat dieses Verbot als unzulässig erklärt, aus verschiedenen Gründen, weil Grundrechtseingriff und so weiter und so fort. Aber in einer Detailbegründung hat das Gericht gesagt, das alleinige Abstellen auf PCR-Tests wird von der WHO abgelehnt und auch deshalb sei die Vorgehensweise der Polizeibehörde in Wien falsch gewesen. Herr Dr. Fiedler, Sie kennen das Urteil, Sie kannten es, bevor Sie zu mir gekommen sind, habe es Ihnen gegeben. Heißt dieses Urteil jetzt ein Abgehen von der Teststrategie, ein Abgehen von dem, was wir jetzt seit 14 Monaten tun?
Na, absolut nicht. Und ich glaube, das ist immer, wir kennen ja diese Geschichte schon seit über einem Jahr. Ja, das wird immer wieder von verschiedenen Seiten wird das angeführt, dass der PCR-Test sei nicht gültig und sei nicht angemessen und es sei kein Verlass darauf. Und das ist natürlich kompletter Unsinn. Ja. Der PCR-Test ist nach wie vor der Goldstandard des Testens, weil wir tatsächlich Virus-Erbinformation nachweisen. Die fliegt nicht einfach so durch die Luft, also die muss von einem Virus kommen. Allerdings, dieser Test ist sehr sensitiv. Das heißt also, wir haben sozusagen ein biochemisches Vergrößerungsglas, das wir hier verwenden. Und Da gibt es Zyklen, also wo dieser Test wieder, also diese Vervielfältigung sozusagen, laienhaft gesprochen, durchgeführt wird. Und darum ist es eine arbiträre
Was
Zahl.
Heißt das?
Ja, das ist, wir haben das ist festgesetzt. Ja, also dieser Cycle Threshold Wert, das ist der CD Wert, das haben Sie sicher in der Zeitung gelesen. Ja. Viele Hörer haben das gesehen. Der wird natürlich von einem Expertenstab wird der festgelegt. Man sagt also, alles, das über 30 ist, ist wahrscheinlich nicht mehr infektiös. Da ist so wenig Virusmaterial mehr da, dass diese Person nicht infektiös ist. Alles, was unter 30 ist, gilt als infektiös.
Also jetzt, 30 Durchläufe sozusagen einen Test zu machen, damit wir das
genau,
auch für die Hörer verstehen.
Genau, das ist einfach eine biochemische Methode sozusagen,
genau.
Also, also das wird sozusagen das bisschen, das man findet an Erbinformation, damit wir es nachweisen können, ja, muss vergrößert werden.
Also wenn man öfters als 30 Mal mit dem Rechen durch das Heil
genau.
muss, damit man noch so einen Grashalm bekommt.
Wunderbare, okay. genau, wunderbare Analogie, die Sie ja. da haben. Genauso ist es. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt, wenn das jetzt, also diese Zahl natürlich ist eine, wie gesagt, eine arbiträre ja. Zahl, die hat man einfach festgelegt, 30, das kann jetzt 29 sein, 31, ja, das kann man nicht so genau sagen. Aus diesem Grund hat die WHO gesagt, dass diese Zahl allein, ja, das ist nicht einfach positiv, negativ. Mhm. Jetzt salopp gesagt, wir sagen das natürlich. Aber im Prinzip ist es, braucht es jemand, der das beurteilen kann. In der Zwischenzeit jedoch wissen wir so viel über das Virus und so viel über die Ansteckung und so viel über den PCR-Test, dass natürlich auch ein geübter Laie sagen kann, okay, ja, der PCR-Test ist positiv, der PCR-Test ist negativ. Wenn er positiv ist, dann ist er unter 30 Zyklen. Ja, mhm. Da kommt darauf an, wie viele Zyklen. Hat auch mit dem Virus, mit der Virusquantität zu tun. Wenn ich ganz wenig Virus habe, dann brauche ich mehr Zyklen, um diese ganz wenigen Viren überhaupt festzustellen. Und wir wissen ja, dass die Virusquantität hat auch mit der Ansteckbarkeit zu tun. Wenn Sie nur einen einzigen Virus im Rachen-Nasenraum haben, sind Sie wahrscheinlich nicht ansteckend. Aber der PCR-Test kann das, diesen einen Virus nachweisen. Deshalb, die WHO sagt, dieser Wert allein ja, sagt im Prinzip noch nichts aus. Es braucht sozusagen einen Fachmann, ja, der das beurteilen kann. Aber dieses Urteil, das tun wir ja tausenden, aber tausende Mal jeden Tag. Mittlerweile wissen wir, was ist positiv und was ist negativ.
Okay. Also der Test allein ist nicht das aussagekräftige Instrument. Man muss diesen Test interpretieren.
So ist es. Also es gibt ja verschiedene andere Tests. Es gibt ja Tests, wo wir sagen, positiv, negativ.
Das ist entweder, beispielsweise.
Entweder ist er positiv oder ist er negativ und es gibt nicht irgendwo was in der Mitte. Beim PCR-Test ist der sensibelste Test, den wir haben und auch der direkteste Test, weil er weist den Virus nach, nicht indirekt, also durch Antigen oder so, oder Antikörper. Er weist den Virus direkt nach, er weist die Erbinformation des Virus nach, aber er ist so empfindlich, dass man das interpretieren können muss. Das sagt die WHO, um das geht es eigentlich. Aber das hat nichts mit der Qualität des Testes zu tun.
Okay. Das ist deshalb so ein wichtiges Thema, weil auf dem PCR baut alles auf, was wir tun. Die ganzen Statistiken, die ganzen Reaktionen, die Schlussfolgerungen, genau. Die neuen Rahmenbedingungen.
Also der PCR-Test kann alle anderen Tests bestätigen. Ja, also wenn etwas in Zweifel ist, der PCR-Test, wenn der positiv ist, ja, dann weiß man, aha, Virus ist nachgewiesen worden. Das heißt jetzt nicht unbedingt, wenn der ganz, ganz schwach positiv ist, kann man argumentieren, möglicherweise ist die Person nicht mehr infektiös. Aber es ist Virus nachgewiesen worden.
Okay. Gut, da hängt es ja auch darauf an, wann, ab welchem Tag der Infektion getestet wird. Und das kennen wir alles. So, haben wir das einmal klargestellt. Ich danke Ihnen für die Erklärung. Gut, dann haben wir den Herrn Juen.
Ich vermisse nur zwei Sachen. Und zwar die Glaubwürdigkeit von der Politik. Mir dunkelt der MAEC ziemlich kompetent, darum ist er ziemlich ruhig und souverän. Das gefällt mir, dass einmal die Angst- und Panikmache wegfällt. Weil die Politik hat für mich schon längst, egal ob Bundesebene oder Landesebene oder EU-Ebene, die Glaubwürdigkeit eingebüßt, dann Fakten, dann verschlafen sie total. Drum hapert so ganz gewaltig bei der Kommunikation. Und ich würde mir wünschen, dass sie mal auf Tübingen schauen. Wenn schon Schweden komplett ignoriert wird, dass sie wenigstens mal auf Tübingen in Baden-Württemberg schauen und sich einmal dort einmal ein Beispiel nehmen. Dort läuft auch ein Versuch und der ist vielversprechend. Und da sollte man sich ruhig einmal was abschauen. Und ich sage Gastro auf.
Worum geht es in Tübingen?
Ja, da haben sie es auch, die Gastronomie offen. Und da wird halt sehr viel testet. Die viele Testerei ist natürlich auch ein Mitgrund, dass die Inzidenzzahlen dann.
Aber so, Herr Jun, mehr testen als Vorarlberg tut, kann man kaum. Wir sind Testweltmeister.
Ja, ja, das ist auch gut so. Und darum ist es auch sinnvoll, noch mehr aufzumachen, weil die Leute, es ist Frühling, die Tage sind länger, die Temperatur war rauf, ich meine jetzt im Wintereinbruch, aber trotzdem, wer will ernsthaft die Leute dort noch zurückheben?
Sagt Herr Juhn, zu den Tests möchte ich noch etwas später mit Ihnen sprechen. Der Herr Juhn hat gesagt, die Politiker haben Glaubwürdigkeit verloren. Das stimmt natürlich auch, das bestätigen Umfragen, weil teilweise Hü und Hot, Sie als Wissenschaftler, als Berater werden oft auch auf Zunge hocken müssen. Wie man in Vorarlberg sagt, nicht alles sagen, was man denkt. Okay, ja oder nein?
Na, ich meine, ich beneide Politiker nicht. Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation. Ja. Auf der einen Seite, und zwar aus dem Grund, nicht? Was gibt es für Experten? Ja.
Sie?
Es gibt Virologen, ja, die beschäftigen sich normalerweise nur mit Viren. Ja. Es gibt Epidemiologen, es gibt Intensivmediziner, es gibt Menschen aus der Klinik. Also jeder hat irgendwo sein spezifisches Fachgebiet. Und jetzt auf einmal haben wir es mit etwas zu tun, wo all diese Fachgebiete auf einmal zusammenkommen. Zusätzlich noch Soziologie, Ökonomie, ja, gesellschaftspolitische Maßnahmen, politische Maßnahmen. Und am Ende, der Politiker muss dann eine Entscheidung treffen, muss sich aus diesem ganzen Salat, sage ich mal so, von Meinungen und von Expertise das zusammensuchen, was irgendwo passt und dann für die Bevölkerung eine neue Realität schaffen. Und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, das geht oft daneben. Das ist irgendwo klar und auch verständlich.
Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Das Thema heute, die Zukunft der Corona-Modellregion Vorarlberg.
Viele dieser Infektionen, die meisten dieser Infektionen, die merkt man gar nicht, beziehungsweise haben einen sehr, sehr leichten Verlauf. Aber es ist trotzdem wichtig, auf die Gesamtzahl der Infektionen und auf die Inzidenz zu schauen, weil natürlich ein Teil dieser Infizierten wiederum andere Menschen anstecken kann, die natürlich schon sehr empfänglich sein können für das Virus.
Also der harte Faktor ist einfach der, wie viele Patienten werden ins Krankenhaus aufgenommen, weil sie schlecht Luft bekommen. Von denen ein Teil landet auf der Intensivstation. Also ich glaube, das ist die deutlichere Kenngröße, die man gut im Auge behalten muss.
Diesen Vorarlberger Weg zu gehen, heißt ja nicht, die Augen zu verschließen vor Infektionsentwicklung, sondern umgekehrt. Es heißt, überall dort, wo es uns vielleicht nicht so gut gelingt, sofort auf Gemeindeebene auch einzuschreiten.
Man sieht, wie Leute sich auch testen lassen, um eben auch in die Gastronomie zu gehen. Ich glaube, das war unter anderem auch der Zweck der ganzen Geschichte.
Neues bei Neustädter. Ihre Meinung zählt.
Bei mir zu Gast heute Armin Fiedler, Gesundheitsexperte, Berater der Landesregierung und Mitglied der Corona-Kommission. Der Dieter Heidecker schreibt im Facebook auf die Frage, wie lange gibt es die Modellregion noch? Ich hoffe noch sehr lange. Wir Veranstalter etc. wären ob einer Planungssicherheit sehr froh. Heute Nachmittag gibt es neue Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und den Landeshauptleuten, mit dabei natürlich auch Markus Wallner. Und ich habe es schon zwei, dreimal gesagt, es blicken viele, sagen wir mal, mit etwas Verwunderung, ist das ein schöneres Wort als Neid, zu uns ins Land. Und deshalb gibt es da auch Widerstände und die Forderung, dass man bundeseinheitliche Regelungen machen soll. Aber für den Landeshauptmann ist klar, was heute Nachmittag auch er ins Treffen führen wird.
Ein Lockdown, ein Runterfahren der Wirtschaft im Osten Österreichs aufgrund der Entwicklung dort, kann natürlich nicht bedeuten, dasselbe im Westen Österreich, speziell im Vorarlberg zu machen. Wir haben da uns entschieden, einen anderen Weg zu gehen, auch mit etwas Glück natürlich, weil wir eine bessere Ausgangslage hatten. Ja, klar, auch bei uns verändern sich die Zahlen, aber wir sind immer noch meilenweit von dem entfernt, was sich in Osten Österreichs abspielt. Von daher, glaube ich, ist es einfach wichtig, unseren Kurs fortzusetzen, das Modell weiter auszubauen, aber keinesfalls jetzt überstürzt in einen Lockdown zu gehen.
Sagt der Landeshauptmann. Glauben Sie, dass da Druck gemacht wird?
Das kann gut sein. Ich meine, wir haben ja gesehen, also die Neidgesellschaft gibt es sicherlich, sicherlich auch unter den Bundesländern, nicht nur unter Individuen, das ist schon ganz klar. Wir sehen das ja auch, dass wir auf einmal sehr viele Gäste aus anderen Bundesländern haben, nicht? Also dass da sieht man schon, dass da auch von der Bevölkerung her Druck ist. Aber ja, ich würde das, was der Landeshauptmann gesagt hat, unterstreichen. Also im Moment glaube ich, dass wir nicht das Ansteigen der Infektionszahlen, so wie wir sie jetzt haben, auf die Öffnungen zurückführen kann. Es gibt hier keine Kausalität. Und wir wissen das aus der Clusteranalyse. Ich kann nur sagen, bis jetzt ist es nicht so, dass man einen Cluster, einen kleineren Ausbruch sozusagen oder verschiedene Fälle direkt auf die Öffnungen zurückführen kann. Das ist mehr ein gesamtatmosphärisches Bild. Mhm. Ja, das ganz einfach die Bewegungsmuster sich ändern, wenn alles offen ist. Das heißt, wir müssen trotzdem die Zahlen, wie auch der Landeshauptmann gesagt hat, sehr, sehr genau beobachten. Und vor allem das Wichtige, wie auch Kollege List gesagt hat, ist die Krankenhausfälligkeit, ist die Intensivbelegung. Und da muss man natürlich vorher reagieren. Ich kann nicht warten, bis wir 40, 50 Leute auf der Intensiv haben, weil dann sind wir am Anschlag. Wir wissen, das kommt mit einer Verzögerung von etwa 10 Tagen bis zu 2 Wochen. Also wir müssen deutlich vorher reagieren. Mhm. Und die Politik wird auch vorher reagieren. Das steht außer Frage.
Die Zahlen aktuell, wir haben es am Beginn der Sendung berichtet, 35 Personen, Covid-Patienten müssen in den Spitälern behandelt werden. 7 mittlerweile auf der Intensivstation. Gestern um diese Zeit waren es noch 3. Steigende Zahlen, noch ein Stichwort für einen weiteren Originalton des Landeshauptmann. Steigende Zahlen gibt es an allen Ecken und Enden, unter anderem auch, die Vorarlberger Nachrichten haben es heute sehr stark berichtet, im Bezirk Dornbirn.
Wir hatten einige überraschende Momente, wie es halt in der Pandemie so ist. Man lässt sich nicht alles planen. Im Leiblachtal gab es eine Explosion von Neuinfektionszahlen, die wir allerdings in Stunden wieder in den Griff bekommen haben. Einige Tage später ging es schon wieder zurück. Heute sehr erfreulich. Gleichzeitig sehen wir ein gewisses Ansteigen in Dornbirn. Heute Nachmittag schon werde ich die Bürgermeisterin treffen, auch um genauer zu analysieren, welche Clusterbildungen in Dornbirn stattfinden. Wir wollen dort näher hinkommen, genauer hinsehen, intensives Testen machen. Also ja, ich glaube, wir müssen täglich auf diese Zahlen schauen, täglich auf die Entwicklung achten und natürlich auch sofort reagieren. Diesen Vorarlberger Weg zu gehen, heißt ja nicht, die Augen zu verschließen vor Infektionsentwicklung, sondern umgekehrt. Es heißt, überall dort, wo es uns vielleicht nicht so gut gelingt, sofort auf Gemeindeebene auch einzuschreiten.
Sagt der Landeshauptmann, damit wieder zur Diskussion mit den Hörern, die Frau Strobel, hallo.
Ich war früher immer gegen das Testen. Ich mir denke, warum soll ich testen da? Und jetzt, wo das kostet, hört, dass man mit Testen jetzt irgendwo hin kann, mit einem Café oder zum Friseur. Jetzt bin ich auch, also ich gehe jetzt jede Woche 3-mal zum Testen. Also, und das ist wirklich toll. Also, es ist auch gar nichts dabei. Also ich kenne jetzt viele Leute, die sagen, ich traue mich nicht, ich mag nicht, ich kenne das nicht. Und ich habe das auch immer gesagt, das ist so, also das ist sehr komisch, oder irgendwas, aber es ist nichts dabei. Das ist ein paar Sekunden, wo man dort ist und dann weiß man ist negativ oder positiv. Und ich mache das jetzt wirklich gern, weil ich einfach jede Woche mal fort möchte. Und es ist einfach nichts dabei. Was ich aber allerdings schlecht finde, dass dann zum Beispiel die Gasthäuser sagen, es kommen Leute mit einem falschen Test. Also das ist natürlich sehr unangenehm und wirklich, dass man den Test gefälscht hat oder irgendwas als Datum fälscht. Und das ist natürlich sehr schlecht, wenn man sowas macht.
Natürlich abzulehnen. Und man sieht, Herr Dr. Fiedler, wenn man den Menschen etwas gibt, das sie durch den Test bekommen, eine Marmele, dann gehen sie auch hin. Das ist so.
Ja, ich glaube, was die Hörerin gerade gesagt hat, ist ein ganz, ganz wichtiges Statement. Ja, also wir haben natürlich mit dieser Öffnung, mit dieser konditionierten Öffnung, ja, also ich darf zum Friseur, ich darf in die Gastro, ich darf Sport, ich darf Kultur mit einem Test, haben wir natürlich schon etwas Zusätzliches gewonnen, was der Lockdown nicht erwirkt. Nämlich, dass Menschen, die normalerweise nicht zum Testen gehen, auch wenn er freiwillig und niederschwellig und gratis angeboten wird, dass viele dieser Menschen dann doch zum Testen gehen, weil sie eben gerne mit ein paar Kollegen ins Wirtshaus gehen, weil sie gerne mit den Kindern zum Sport gehen, weil sie gerne eine Kulturveranstaltung besuchen. Und das darf man nicht vernachlässigen. Also ich sehe das auch im benachbarten Ausland, wo man sagt, ja, ich kenne überhaupt niemanden, der sich je testen. Also es gibt wahrscheinlich in Vorarlberg niemand, der sagen kann, ich kenne niemanden, der sich testen lassen hat. Das gibt es nicht mehr. Ja, im Ausland, da müssen Sie nur nach Lindau gehen, nach St. Gallen gehen. Da gibt es wahrscheinlich die meisten Leute oder ganz, ganz viele Leute, wo die im Bekanntenkreis, wo es viele gibt, die sich niemals testen haben lassen.
Ich grinse deshalb, weil in der vergangenen Nachtsendung letzten Donnerstag hat einer angerufen aus Schwarzach, der war noch nie testen. Das ist, den gibt es. Wir haben ihn gefunden in dem Sinn. Und das Thema Test sieht man ja auch heute, wie das sehr, sehr breit in der Bevölkerung natürlich drinnen. Wer schreibt da? Die NADA schreibt, problematisch sind die falsch positiven Antigentests, die zusätzlich die Statistiken verfälschen. Wenn ein Antigentest positiv ist, wird sofort ein PCR-Test nachgeschossen. Auf den wird dann die Statistik aufbauen.
Genau. Das muss man sagen. Genau, und deshalb brauchen wir den PCR-Test, nicht? Also, weil der kann natürlich die falsch positiven hier aussondieren.
Mhm. Okay, dann der Herr Saltuari.
Wie weit nützt ist der Schutz bei der Erstimpfung? Erste Mal wurde man ja schon geimpft.
Ja.
Und jetzt kommt dann natürlich die zweite Impfung, aber erst im Mai, Juni. Aber wie weit ist das schon der Schutz bei der ersten Impfung? Das würde mich interessieren.
Weil dann bräuchte man in absehbarer Zeit keinen Test mehr und dann kann man damit am Leben teilnehmen. Erste Impfung?
Ja, das gibt keine absolute Zahl, aber es ist schon ein beträchtlicher Schutz da. Das ist natürlich sehr wiederum vom Individuum abhängig. Wir wissen, dass bei älteren Menschen oder bei gewissen Vorerkrankungen nicht so viel Immunität aufgebaut wird wie bei jungen Menschen. Es hängt ein bisschen auch davon ab, welcher Impfstoff ist verwendet worden. Aber so Daumen mal Pi, ist das wahrscheinlich schon um die 80%. Ja, also das ist ein relativ guter Schutz. Und aus diesem Grund hat man ja auch argumentiert, die Zeitspanne zwischen erster und zweiter Impfung zu strecken, um möglichst viele Menschen einmal die Erstimpfung geben zu können. Also das wird in vielen Ländern bereits so praktiziert.
Okay, und die Frau Hechenberger will wissen, warum man auch nach der zweiten Impfung noch testen muss. Ist man sich nicht genau sicher, was man dann noch für Übertragungsmöglichkeiten und eine Gefahr darstellt?
Ja, das ist ein sehr, ich will nicht sagen kontroversielles Thema, aber es ist im Prinzip einfach noch ein neues Thema. Wir wissen im Prinzip vom Impfwesen, dass wenn jemand geimpft ist, schützt er nicht nur sich selbst, sondern auch es schützt vor Übertragung. Das ist bei den allermeisten Impfungen der Fall, praktisch fast bei jeder Impfung ist das der Fall. Nur jetzt diese Situation auf die Bevölkerung bezogen ist so neu. Wir haben ja noch gar, es gibt ein einziges Land, das bereits 2/3 der Bevölkerung geimpft hat. Das ist Israel. Ja, es folgen einige andere Länder nach. England mit knapp unter 50%, die USA mittlerweile mit 1/3, Chile mit 1/3. Also wir haben einfach noch nicht die Erfahrung auf die Bevölkerung bezogen. Was passiert, wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist? Ist es dann tatsächlich so, dass man nicht mehr einen Virus übertragen kann? Wie funktioniert sowas? Angenommen, ich habe eine Infektion, bekomme eine Infektion, es sind Viren auf meiner Nasenschleimhaut, dann stürzt sich sozusagen das geprimte Immunsystem, das mit der Impfung induzierte Immunsystem, auf diese Viren und vertilgt sie, jetzt mal primitiv gesagt. Ja. Mhm. Das heißt aber nicht, dass diese Viren schon mal auf meiner Nasenschleimhaut landen können. Jetzt hängt es davon ab, wie stark ist diese Immunität, wie schnell geht dieser Prozess, und das sind natürlich Erfahrungswerte. Aber ich würde sagen, und viele Experten stimmen damit überein, ein Geimpfter ist unter normalen Umständen nicht mehr infektiös. Und aus diesem Grunde, Sie wissen ja und haben sicher gehört, es wird an diesem grünen Pass gearbeitet, sowohl auf nationaler österreichischer Ebene als auch auf EU-Ebene, wo ganz klar dann festgelegt wird, dass Geimpfte gewisse Privilegien zurückbekommen. Ich sage extra nicht bekommen, sondern zurückbekommen. Mhm. Privilegien sind wichtig, uns genommen wichtig, worden.
Genau, sehr ja. richtig. Es soll ja das nicht der Grundstock sein, das wir jetzt haben.
Na, weil da gibt es ja diese Argumentation, dass man sagt, ja, man darf den Geimpften keine Privilegien. Das sind nicht neue Privilegien. Ich will meine Grundrechte zurückhaben, die mir weggenommen worden sind. Ja? Und aus dem Grund ist ganz, ganz wichtig, dass, wenn es Evidenz durch die Impfung besteht, dass wir geschützt sind, dann will ich einfach meine Rechte zurück, was Reisen betrifft, was Zutritt betrifft, was Freiheit betrifft. Ja, das sind nicht neue Privilegien, die ich jetzt einfach von irgendjemand bekomme. Ja? Ungerechte.
Okay, gut, in Ordnung. So, wir sind leider hinten. Machen wir noch schnell die Frau Huchler. Grüß Gott.
Wenn man Corona gehört hat und dann ist man 10 Tage in Quarantäne, und nach diesen 10 Tagen ist man eigentlich wieder frei, außer man hat Symptome. Aber es gibt ganz viele, die also trotzdem Symptome haben und wieder ist frei gegangen. Und das ist die große Gefahr, dass dann nachher wieder die Leute angesteckt werden.
Sagt die Frau Huchler, Symptome nach Genesung. Dann ist die Frage natürlich, Herr Dr. Fiedler, wann bin ich wieder frei? Was muss ich ablegen, um frei zu sein?
Ja, das ist wiederum, das sind immer so Erfahrungswerte, die wir haben, ja, die 10 Tage Quarantäne oder manchmal 14 Tage Quarantäne, das sind einfach, ist ein gewisser Sicherheitspolster dabei. Auch jetzt die Dame hat argumentiert, der PCR-Test, also der von einer, sie hat gesprochen von einem 22er Wert, also ein CT-Wert von 22. Wiederum, das ist genau das, was wir vorher diskutiert haben beim PCR-Testen, nicht? Also, ist sie jetzt, also man kann Virus noch nachweisen, wahrscheinlich war sie nicht mehr infektiös. Ja? Also nach durchgemachter Erkrankung, das geht dann langsam runter. Ja? Sie hat immer noch, also wenn jetzt niemand, es gibt keine absolute Zahl, wo wir sagen können, 100% ja, 100% nein. Darum braucht es eine Abwägung und das ist im Prinzip ein gut illustrierter Fall. Diese Dame war mit fast an Sicherheit nicht mehr infektiös, aber mit einem PCR, das kann ich immer noch Virusteile nachweisen.
Die Zukunft der Modellregion Corona in Vorarlberg ist unser Thema heute. Wir diskutieren mit Armin Fiedler. Viele Fragen sind reingekommen. Der Herr Fussenick aus Dornbirn.
Diese schwierige Zusammenführung der verschiedenen Fachgebiete, das ist mir aufgefallen, dass gerade in Bezug auf die Mutationen, es wird sehr viel über die Ansteckbarkeit Mensch zu Mensch berichtet. Andere Fachgebiete, wie zum Beispiel die Aerosolforschung, sind nahezu noch, ich möchte nicht gerade sagen, in den Kinderschuhen oder nicht sehr weit gediehen in der Praxis und deren Berichte darüber, sodass also Fragen wie sind zum Beispiel diese Mutationen in ihrer eigenen Widerstandsfähigkeit jetzt anders als die ursprünglichen Modelle, also in der Umwelt, bleiben sie länger auf Oberflächen aktiv zum Beispiel, verbreiten sich die Aerosole leichter und was jetzt eben die Ansteckungszahl betrifft, also wie viel davon gebraucht wird, um erfolgreich sozusagen das Virus eine Ansteckung durchführen kann, wie sieht es da jetzt endgültig mit der eigentlichen dieser Virulenzziffer aus? Diese Zahl, die bis heute noch nicht offenbar festgelegt ist, die beim ursprünglichen Virus bei 5 lag, wo liegt die jetzt? Aber ich versuche mir da auch immer ein Gesamtbild zu formen.
Dankeschön, Herr Fussenick. Zusammengefasst, was wissen wir über die Mutanten? Herrlich wenig, weil es jede Woche eine neue gibt.
Ja, wir haben natürlich da sehr, sehr viel. Also was der Hörer hier anspricht, stimmt natürlich. Wir haben sehr, sehr viel dazugelernt. Mhm. Sie können sich vielleicht noch erinnern, dass ganz am Beginn der Pandemie im März, April letzten Jahres, da war große Diskussion, wie lange lebt das Virus an irgendwelchen Oberflächen, an Metall, an Plastik und so weiter und so weiter. Da haben wir gelernt, dass das wahrscheinlich weniger wichtig ist. Auf der anderen Seite, wie der Hörer sagt, Aerosole spielen eine ganz bedeutende Rolle und da haben wir sehr viel dazugelernt. Viele erinnern sich auch daran, man war ja gar nicht so sicher, was die Masken betrifft und welche Masken. Also noch vor ein paar Monaten, da war ein Schal okay. Ja, mittlerweile wissen wir, wir sollten FFP2-Masken verwenden, ganz einfach, weil diese Aerosole in der Übertragung ganz, ganz wichtig sind. Was der Hörer sonst noch gemeint hat, was die Virulenz betrifft, die Virulenz der neuen Mutanten hat weniger mit der physischen Übertragung, also wie fliegt das Virus durch die Luft in einem Aerosol zu tun, sondern mehr ganz einfach, dass diese neuen Mutanten eine bessere Bindungsfähigkeit an unseren Rezeptoren, an den Zellrezeptoren haben. Also die haften sich fester an, sozusagen, jetzt mal laienhaft gesprochen, und aus dem Grund sind sie infektiös. Also diese 40% vermehrte Infektiosität hat wahrscheinlich mit den Rezeptoren zu tun und nicht, wie sie physisch sozusagen übertragen werden.
Also sie bleiben nicht länger auf einer Türklinke blicken.
Das hat weniger, das ist immer noch ein Coronavirus. Ja. Mhm. Also die allgemeine Struktur ist sehr, sehr ähnlich, nur die Bindungsfähigkeit an Zellrezeptoren hat sich verändert durch die Mutation.
Okay, gut, dann schreibt die Renate Bechte im Facebook, gut wäre halt, wenn man die Sperrstunde verlängert tät, dann tät man nur mal so viel im privaten Bereich weiter trinken. Ich habe auch interviewt für diese Sendung den Stefan Köp, den Wirtesprecher, und auch er sagt genau das, was die Frau Bechter hier geschrieben hat, nämlich es funktioniert okay, mühsam die Tests zu kontrollieren, aber alles gut, wir sind froh, dass wir aufmachen durften und aufhaben dürfen. Allerdings das mit der Sperrstunde ist nach wie vor ein Dorn im Auge der Wirte.
Man hält daran fest, dass die Sperrstunde erweitert werden soll, weil das einfach sich auch aktuell die Leute wieder ins Private treibt, auch dort belastet noch, weil es einfach mit 20 Uhr sehr knapp ist zum Abendessen gehen. Also darum ja, eine Ausweitung. Und auch Fakt, die Gastronomie hat grundsätzlich nichts mit den steigenden Zahlen zu tun. Siehe Beispiel Osten, wo die Zahlen explodieren und die Gastronomie seit 6 Monaten geschlossen.
Sagt der Stefan Köpp, Sperrstundverlängerung. Wir haben ja den berühmten Film in Vorarlberg heute gesehen, als die Leute in dem Lokal gesessen sind und dann um 7:15 gegangen sind und gesagt haben, so, jetzt nehmen wir uns 2 Kisten Bier und, jetzt hätte ich fast gezufen, trinken in der Garage weiter. Hat nicht das etwas für sich, was der Stefan Köpp gesagt hat?
Hat sicherlich was für sich. Ich meine, das ist schon klar. Nur wir können es nicht, man kann es so und anders nicht beweisen. Ja, also ich habe wiederum, mir fehlt diese Kausalität. Ja, mit der Sperrstunde hat es ja auch damit zu tun, dass es nicht, wir haben ja nicht eine Sperrstunde eingeführt, sondern es herrscht dann ganz einfach die allgemeine Ausgangssperre ab 20 Uhr. Das ist tatsächlich, was dann zum Schlagen kommt. Ja. Aber ich stimme insofern zu, natürlich klar, ja, also wenn die Bevölkerung das tut, dass man zuerst in die Gastronomie geht und dann zu Hause mit anderen Leuten, wenn nur die weiter feiern, die vorher getestet waren, da kann man zumindest annehmen, dass alle getestet sind, ja, und nicht geschwindelt haben, sondern tatsächlich getestet sind, dann wäre das auch zu Hause relativ safe. Ja. Wenn natürlich dann andere nicht getestete dazukommen, dann natürlich bricht das ganze System in sich zusammen. Das ist ganz, ganz richtig.
Okay, der Landeshauptmann sagt dazu übrigens, jetzt 1-2 Wochen gar keine Veränderungen, nicht übermütig werden. Die Wirte in Vorarlberg dürfen mehr, als man in halb Europa darf. Und das muss jetzt einmal genug sein. Soweit ist das auch wieder abgeblockt. Wir sind leider schon am Ende. Wir bringen nicht alle Fragen durch. Zum Schluss noch ein Facebook-Post von Valentin Sottopietra, das sehr wahrscheinlich sehr, sehr vielen Menschen in diesem Land aus der Seele spricht. Wie absehbar ist es, dass wir das Ganze in den Griff bekommen? Wenn ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, kann dann auf Normalbetrieb umgeschaltet werden. Wie ist Ihre Meinung, Herr Dr. Fiedl?
Dem stimme ich zu. Nur, ich habe eine Sorge. Wir haben im Moment eine Situation, wo es noch mehr Menschen gibt, die geimpft werden wollen, als wir Impfstoff haben. Ich fürchte, wir kommen in eine Situation, wo wir mehr Impfstoff haben, als Menschen, die geimpft werden wollen. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir brauchen vor allen Dingen für diese neue Virusmutation, ja, brauchen wir eine Durchimpfung der Bevölkerung, nicht wie beim vorigen Virus, bei der vorigen Version, da hat man gesagt zwischen 60% und 70%, da müssen wir was drauflegen. Wir brauchen wahrscheinlich um die 80%, 85%. Und das zu erreichen, wenn ich mir die Umfragen anschaue, wie viele Österreicherinnen und Österreicher wollen wirklich geimpft werden, diese Zahl haben wir noch nicht. Also wir haben eine Herausforderung. Irgendwann jetzt im April, im Mai kommen massive Impfdosen. Also ich glaube, dass tatsächlich wir in eine Situation kommen, wo sich das umkehrt, dass auf einmal mehr Impfstoff da ist als Menschen, die geimpft werden wollen.
Herr Dr. Fiedler, danke schön, dass Sie da waren. War wieder spannend mit Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sehr gerne.
Morgen bei uns das Thema Homosexuell sein in Vorarlberg. Wie groß ist die Diskriminierung?